Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Wir befinden uns mal wieder mit maximalem Sicherheitsabstand in unterschiedlichen Räumen und sprechen heute über ein wahnsinnig interessantes Thema, was uns alle verbindet, denn wir alle stecken drin. Die Hierarchie und im Besonderen die Hierarchie an der Universität und natürlich auch unsere Hierarchie an unserer Universität. Also wir freuen uns natürlich auch über Nachrichten, wenn es bei euch anders ist, und dann können wir in einen gemeinsamen Diskurs starten. Bevor wir das tun, möchte ich erstmal eine Schätzfrage an euch richten. Wer seid ihr? Das wäre die erste Schätzfrage.
Schätzfrage?
Also, wer ist heute mit dabei?
Das war
Sascha.
Fast.
Perfekt. Nochmal.
Zaufall.
Didi.
Und Sascha.
Sehr gut, ihr macht das großartig. Das ist die Herausforderung, wenn man in unterschiedlichen Räumen ist. Die Schätzfrage basiert auf einer persönlichen Erfahrung und die lautet mein 30. Geburtstag. Und ich habe mich gefragt, wie alt sind im Durchschnitt PhDs in Deutschland, wenn sie ihren Titel erhalten?
Das ist eine gute Frage.
Hast du dafür Daten gefunden? Die wollte ich nämlich letztes Mal stellen und ich habe nur einen Bericht von 2008 gefunden.
Ja, ich habe schon Daten gefunden, ja.
Aber
nicht nachgezählt.
Wie immer für Boris, oh ja, die nehmen wir
schon. Nein, ich habe schon europäische Daten.
1998.
Das war ein EU-Institut, ich glaube, das passt schon.
32.
Ich sag 33 oder, nein, ich sag 35.
Es waren absolute dann Jahre, also ihr könnt jetzt nicht mit Kommazahlen kommen.
Ja, 35.
Dann sage ich 34.
Okay, 32, 35, 34. Ich habe da noch einmal weitergeschaut, weil es geht ja heute um Hierarchien. Wie alt sind denn Full Professor? Dafür habe ich aber allerdings keine Daten für Europa gefunden, sondern aber in den USA. Was glaubst du da? Full Professorship?
35.
Also wann sie Full Professor wären, in welchem Alter?
Genau, wie alt sie dann sind.
Ich glaube so 45.
Ich sag 56. 56.
So alt, weil, also die haben schon ein längeres System der Ausbildung, aber dann sind sie auch besser ausgebildet.
Na, die Sache ist, es wären ja nicht viele Full Professor, die meisten bleiben Associate hängen.
Ja, also, eben.
Aber das stimmt, da muss es trotzdem früher sein, hast schon recht.
Also ich sag 50.
57.
Ich glaube 50.
Okay. Ihr seid gut heute. Das kann ich auch nicht immer sagen.
Nice. Komplimente von Boris.
Wunderbar. Ja, starten wir ins Thema rein. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angeteased. Es geht um Hierarchien. Ich würde vielleicht damit beginnen, euch zu fragen, was waren denn eure Erwartungen an Hierarchien in Universitäten? Wie habt ihr das noch als Student oder als Studentin wahrgenommen? Didi, fang du mal an. Du hast, glaube ich, auch einen anderen Hintergrund, keinen BWL-Hintergrund. Das macht es vielleicht nochmal interessanter.
Ich kann mich erinnern, ich habe vor kurzem einmal zurückgedacht. Und zwar habe ich ein Buch ausgeborgt für meine Masterarbeit bei einem PhD-Studenten. Und ich kann mich erinnern, habe echt viel Respekt gehabt. Und jetzt denke ich mal so, boah, der muss echt gelacht haben. Also so zurückschauen, der hat sicher einen Spaß mit mir gehabt. Ja.
Also bei mir hat keiner Respekt. Also das ist vielleicht nicht.
War, glaube ich, schon ein eher stärkeres Hierarchieverständnis im Menschen.
Okay. Also es ging schon los mit dem Respekt auch für PhD-Studierende, oder?
Ich glaube, ich habe es einfach nicht so einordnen können. Ich habe mehr den Unterschied gemacht, wie sich jemand verhalten hat im Vergleich zu, was die Position war. Was du hast einfach losgelöst vom Titel. Bei manchen hast du einfach sofort gemerkt, okay, da ist die Hierarchie da, und bei anderen genau die gleiche Position und da ist keine Hierarchie da, so wie sie sich halt verhalten haben. Das war mein Eindruck. Und dann hast du so eine Parallelwelt, wo halt manchmal richtig starke ist und manchmal gar keine.
Ja. Sofa, wie war es bei dir?
Ich finde, das kommt auf die Perspektive an. Wenn ich die gleiche Perspektive wie Didi einnehme als Studentin, glaube ich, hätte ich die Hierarchie flacher erwartet an der Universität, weil ich das nicht so gut unterscheiden konnte, wer ist jetzt Full Prof, wer ist Associate Prof und wer ist PhD, sondern für mich waren es alle LehrveranstaltungsleiterInnen, und dann war die Hierarchie eher so nach Alter und ich konnte ja die Titel nicht auseinanderhalten. Und als ich mich dann aber beworben habe, dann als Arbeitgeber an der Universität, habe ich schon eher erwartet, dass es hierarchisch wird.
Okay. Sascha, du hast auch in England studiert, oder? Da ist vielleicht auch nochmal ein bisschen.
Genau. Also ich, als ich Student war, habe ich im Bachelorstudium habe ich überhaupt nicht verstanden, dass es dann Hierarchiegefälle gibt. Ich dachte, du arbeitest an der Uni und dann läuft es halt mit dem Alter irgendwie, umso älter du wirst, umso weiser wirst du praktisch und umso weniger Bock hast du aufs Unterrichten. Und also ich hätte nie, wie habe ich schon mal vorher gesagt, nie gecheckt, ob jetzt wer irgendwie Postdoc oder Predoc oder so. Also Postdoc habe ich überhaupt nicht gewusst, was das ist, bevor ich in den PhD gestartet bin. In England war es dann so, dass ich auch wieder sehr mich orientiert habe an den Fächern, die unterrichtet worden sind und von wem. Also da hat es dann auch zusätzlich das gegeben, habe ich zum ersten Mal Bekanntschaft mit so Tutoren gemacht. Also das habe ich im Bachelorstudium nie Fächer gehabt mit Tutoren. Und da habe ich gemerkt, also okay, ja passt, es gibt dann irgendwelche PhD-Studenten, die sind dann, die arbeiten als Tutoren und jeder, der unterrichtet, hat es geschafft. So, irgendwie, der ist dann halt, weiß ich nicht, das sind die zwei Hierarchiestufen. Entweder du bist der Shani vom Professor oder du bist der Professor. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, also was ich mir gedacht habe, weil ich habe halt auch bei wem geschrieben, der nicht unterrichtet hat, sondern nur geforscht hat. Ich habe mir auch gedacht, so, boah, der muss ziemlich schlecht sein, wenn der nicht die arme Sau, weißt, der kann nicht einmal unterrichten, muss die ganze Zeit nur forschen, boah, der muss ja ziemlich schwach sein. Bis ich dann gecheckt habe, jetzt so, wow, das ist ein absoluter Traum, wenn du so ein Full-Professor-Stelle hast, ohne irgendwelchen Unterrichtsding. Aber ja, genau, das ist, ich habe diese ganzen Hierarchie-Ebenen nicht gekannt vorher.
Ja, witzig. Ja, auch bei mir, also dieser ganze Mittelbau, also alles, was nach einem eigentlich so einem PhDler oder irgendeinem Masterstudenten, der Tutor ist, das gab es bei uns auch, alles, was danach bis zum Professor kommt, das war mir nicht klar, dass es überhaupt existiert. Und auch wie hart diese einzelnen Aussiebkriterien sind. Ich habe auch gerade mir nochmal die Zahlen angeschaut. Wollte auch fragen, wie viel Prozent werden vom Postdoc zu Professor. Da habe ich übrigens ein gutes gefunden. Die einzige Zahl, die ich gefunden habe, war aus, ich glaube, Belgien, und da waren es 20%. Also 20% der Postdocs werden tatsächlich dann auch nochmal Professor. Und das ist schon heftig. Und wie viele Prädocs werden Postdoc? Und also da ist schon eine massive Pyramide, auf die wir da schauen, in der wir uns auch befinden.
Nein, nein.
Und wo wir auch ganz ehrlich aktuell ganz unten sind. Wir hatten im Vorgespräch kurz, du warst dabei. Und wir hatten kurz davor gesprochen, wie das ist, dass wir natürlich, wir haben einen Masterabschluss gemacht, wir haben teilweise auch Erfahrungen in der Praxis gesammelt, haben vielleicht auch da die erste Führungsverantwortung vielleicht übernehmen können, je nachdem, wie lange wir in der Praxis waren. Und dann kommt man wieder an die Uni und fängt dann an der alleruntersten Stufe in Academia an, oder? Man ist wieder PhD-Student. Und für mich war das schon heftig, dann zu realisieren, okay, du fängst ganz von neu an. Und das ist eine komplett neue Hierarchiestruktur, die losgelöst ist von allem, was woanders ist. Und wie seid ihr damit umgegangen? Oder hattet ihr diesen Schock, nicht so wieder ganz unten zu sein?
Die war immer schon ganz unten.
Ich muss sagen, mir ist das echt ziemlich wurscht. Ich kann mich erinnern an den Sommer, bevor ich angefangen habe mit dem PhD, und ich habe gearbeitet als so ein, zwei Tage beim Aufbau von einem Festival. Und ich habe einfach nur Holz hin und her getragen und das war genau meins. Also der hat sich quasi... der hat sich gesagt, okay, da drüben ist das Stickel, daraus machen wir quasi so Hütte. Und dann habe ich gesagt, ja, passt. Und mache ich. Und die anderen waren immer so langsam, und das war das Einzige, was mir angetippt hat. Und die wollten einfach nur wen haben, der mal wirklich sehr effizient sagen kann, wo die Sachen hinkehren. Und das war für mich voll okay. Deswegen macht man es überhaupt kein Problem mit hier hin. Ich glaube, es ist was anderes, wenn du schon einmal in Beziehung zu einer Person warst und du in der höheren Position warst. Also, perfektes Beispiel, wenn ich jetzt nach einem PhD sage, ich gehe in die Privatwirtschaft und auf einmal ist einer meiner Studenten mein Vorgesetzter. Oder Studentin. Ich glaube, das ist dann schwerer, weil du schon eine Beziehung gehabt hast und du warst in einer anderen Rolle. Aber sonst ist mir das Ich gehe auch Köln an, also damit habe ich jetzt kein Problem.
Na, also ich meine es eher so, dass ich wieder irgendwelche Termine koordinieren muss oder wirklich, naja, sagen wir mal, kleinteilige Tasks von meiner Vorgesetzten.
Und nicht die große Strategie und quasi.
Ja, genau. Und hier, ich möchte Sie folgende
Sie erkennen Menschen
komplett umhaben, sondern formulieren Sie mir mal eine Mail vor. Und das, ja, das war neu. Und das fand ich schon,
ja, also. Alle, die ganze Zuhörerbasis, die als Bürokraft und Sekretärinnen arbeiten, sind uns gerade weggefallen mit der Aussage. Nein,
also es ist gar nicht wertend, sondern es ist ja nur, das Selbstverständnis ändert sich ja schon, wenn man das Gefühl hatte, bereits Fortschritte in seiner Karriere gemacht zu haben und bestimmte Tasks schon breitflächig delegiert hat und auf einmal bekommt man sie wieder selber zu delegiert. Es ist schon ein komisches Gefühl, oder nicht?
Ja, ich wollte, also auch, Ich mutze, stelle mir das unglaublich komisch vor. Vor allem, das wäre was gewesen, was wir auch in unserer externen Doktorandenfolge fragen hätten können, weil wir, was waren im besten Fall jetzt so Pre-Docs, die jetzt voll angestellt sind, waren wir mal irgendwie Mittelmanager, hatten wir so ein paar Leute, die waren ganz frisch drin, aber dann so viele Leute, die irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre in der Praxis waren, wirklich schon meistens dann in einem Consulting-Haus großes Tier waren, dann wieder im PhD zu sein, das stelle ich mir hart vor.
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, womit ihr ein Problem habt. Ich delegiere alle Sachen, die an mich delegiert werden, einfach an meine Studierenden weiter. Nein, ja, aber
schreib mal mein Proposal.
Also obwohl ich auch Mittelmanager trifft es ja eigentlich. Ich war nie in einer Position, wo ich nicht etwas zu delegiert bekommen habe. Ich habe auch delegiert, aber ich habe natürlich auch zu delegiert bekommen. Und ich finde, das ist gerade ein bisschen ähnlich. Wo ich es aber einen Unterschied finde, ist, dass die Tasks, die mir zu delegiert werden, ich werde ja nicht daran gemessen. Irgendwie in der Privatwirtschaft war das anders. Also
ja.
Da wusste ich, okay, wenn ich die jetzt gut mache, dann schaffe ich den nächsten Karriereschritt oder den nächsten Karrieresprung. Und hier ist es eher so, wenn ich die gut mache,
kriegst du mehr davon.
Kriegst du einfach mehr Tasks.
Also es sind nicht so diese harten KPIs, die man in der Privatwirtschaft hat, und die Hierarchie, die man hat, ist zwar ähnlich aufgebaut, dass man jemanden hat, der hierarchisch über einen steht, und die Studierenden kann man sehen, dass die unter einem stehen, aber irgendwie ist das, die Beziehung zueinander anders und die Aufgaben anders.
Ich finde es auch ein bisschen,
so gut in Worte fassen.
Ich finde es auch ein bisschen simpler in Akademie, ein bisschen durchsichtig. Also normalerweise gibt's halt diese formelle Hierarchiestrukturen in Firmen. Ich war nicht in so vielen, aber in denen, wo ich war. Und dann gibt's halt so implizite Hierarchiestrukturen. So, ja, der hat irgendwie diesen Titel, aber der ist da reingestolpert, oder den brauchst du nicht ernst nehmen, weil der wird's nirgends mehr schaffen, und der ist irgendwie seit Anfang an da, und dann werden sie nicht mehr los. Aber der, an den musst du dich ranhalten, weil wenn du mit dem gut bist, dann zieht der dich mit. Hier ist es halt, mach, was dein Full Professor dir sagt. Dein Doktorvater oder deine Doktormutter. Und wenn dir ein Postdoc was sagt, dann sagst du, machst du es oder machst du es nicht. Weil, gut, du kannst es mit dem verscherzen, aber eigentlich kann er dir nichts.
Das stimmt schon. Das wird mir jetzt gerade anhand eurer Darstellung so klar. Es gibt ja eine sehr klare Hierarchielinie, oder? Du steigst vorne in den PhD-Zug an, und es gibt eine Endstation, wo 90% zwischendurch aussteigen müssen. Mhm. Und in der Company wird dann irgendwann jeder Head of the color purple, und dann ist einer Head of Data that starts with the number one Specialist. Also da gibt's viel mehr das Gefühl, so sideways Progress zu machen, und hier ist einfach so One Way Track. Ja, wahrscheinlich fällst du runter.
Aber diese gerade hier einfach, Linie, bis du stirbst.
Ja. Die gerade Linie, die sehe ich auch in der Hierarchiestruktur. Also eigentlich die einzige Hierarchie, die ich sehe, ist mein Supervisor und ich.
Ja.
Und alle anderen sind ja eigentlich nicht formal irgendwie in dieser Hierarchie drin. Also klar, Universitätspolitik gibt's immer, und man will sich auch ein bisschen benehmen, aber so nüchtern betrachtet gibt's nur die Beziehung zwischen Supervisor und einem selbst.
Ich finde, das ist aber auch extrem, ich weiß nicht, ob man da jetzt ein bisschen abdriftet, ob wir das sogar schon gesagt haben teilweise, aber man muss sich eigentlich schon vor dem PhD ein bisschen Gedanken machen, wen man als Vorgesetzten haben will, weil der dann auch sehr viel Macht hat, dir den Wissenschaftsweg weiter zu ermöglichen oder nicht. Wenn du jetzt bei irgendeinem Professor bist, der einfach keinen Bock mehr auf Forschung hat oder einfach noch nie was Gutes publiziert hat oder seit 20 Jahren nichts Gutes mehr publiziert hat, dann kann es halt leicht sein, dass er dich nicht nötig unterstützt oder die richtigen Messlatten setzt, damit du das produzierst, um dann selber die nächste Hierarchiestufe zu erreichen. Versus wenn du jetzt zu wem gehst, der extrem Koryphäe im Feld ist, dann ist das schon eine Signalwirkung, damit du dann die nächste Hierarchiestufe schaffst. Aber das ist halt, du kannst dann gar nicht irgendwie umsteigen, ziemlich schwer. Du kannst halt irgendwie in PhD einsteigen, merken so, okay, mein Supervisor ist ein bisschen eine Flasche, ich gehe lieber zu dem anderen rüber. Was du halt eigentlich in der Privatwirtschaft schon mal machen kannst, wenn du merkst, okay, mein Vorgesetzter ist ein Trottel, ich möchte in eine andere Department oder sonst was rüber.
Du hast so einen Windschatten-Effekt im Endeffekt. Aber das Problem ist, auf der Uni kannst du den Windschatten nicht wechseln. Also den suchst du einmal aus und der sollte.
Nee, die Frage ist schon, ob du ihn aussuchst. Und ich habe irgend so einen Professor gegoogelt, weil er mir öfter mal aufgefallen ist, absolute Koryphäe, bla bla bla. Und dann stand auf der Startseite bei Google stand eine der Key-Informationen von Wikipedia, die dir dann ziehen, war der Doktorvater. Und das war jemand, der wirklich massiv ist. Und das steht auf seiner Seite, den Typ, den er random irgendwie zusortiert hat, als er irgendwie 22 war in Berkeley oder irgendwas. Also das finde ich schon massiv, was dann irgendwie ein Vorgesetzter für ein Label einem aufdrückt. Und also ganz am Anfang der Karriere, das ist schon interessant. Das kann man sich in der Privatwirtschaft ja niemals vorstellen, dass irgendwie ein Chef, den man irgendwann mal für 4 Jahre hatte, auf der Startseite bei LinkedIn oder bei Wikipedia dann irgendwann steht. Das ist schon absurd. Und das macht dann schon ein ganz spezielles Hierarchiegefälle, wenn das so ein Label halt ist. Ne? Wie habt ihr das, also wenn ihr Co-Autoren habt, spürt ihr da auch ein sehr eindeutiges Gefälle, was mit der Seniorität zu tun hat. Sascha nickt.
Ja, und ich werde nichts weiter.
Lass dich weiter kommentieren.
Ich werde das nicht weiter kommentieren.
Okay, ja. Wunderbar.
Etwas,
das hat mich jetzt total
komplett. Aber ich wollte was sagen. Also dazu. Glaubst du nicht, dass Hierarchie oft sehr stark damit einhergeht, wie karriere-driven man quasi ist? Also jetzt beim Co-Author habe ich daran gedacht. Wenn du jetzt Co-Authors hast, die wirklich Gas geben wollen, die wirklich unbedingt in die nächste Stufe wollen, ich glaube, die haben ein stärkeres Hierarchieverständnis als jemand, der, so wie ich, vielleicht ein bisschen mehr laid back und so, yeah, we are all equal, don't worry.
Jetzt gehen wir alle mal langlaufen und dann reden wir über das Paper.
Na, oder? Also, das ist so meine Prämisse. Leute, die aus der Karriere gestört sind, die unbedingt zu der Spitze wollen, denen ist das auch viel mehr bewusst, oder? Wer genau über ihnen ist, wer ein bisschen drunter ist und wie man jetzt mit den Leitern halt tun muss.
Ich meine, du hast ja gerade, also ich würde es auch, wenn man es aus so einer Attention-Perspektive betrachtet, wenn jemand sehr viel Aufmerksamkeit darauf legt, seinen eigenen Hierarchiepfade zu pflegen, dem wird natürlich auch immer sehr bewusst sein, wer in welcher Hierarchiestufe ist und was er bringen kann und sich darauf stärker berufen. Auf jeden Fall. Ich muss gerade auf der anderen Seite fallen mir dann, fällt mir ein Senior Professor ein, der auch so eine Koryphäe in diesem winzig kleinen Bereich ist, in dem wir rumrennen. Und bei der hat mir überhaupt nicht das Gefühl gegeben, dass es jetzt so ein Hierarchiegedanke ist. Er hatte, glaube ich, eher das Gefühl, dass er so ein Community-Daddy ist und er alle Leute willkommen heißen will. Weniger als dass er jetzt der große König seiner Community sein wollte. Also ich glaube, obwohl es diese sehr starken Hierarchien gibt, glaube ich, kann das sehr unterschiedlich interpretiert werden.
Und da würde ich auch wieder sagen, implizit und explizit. Sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen.
Nein, bitte.
Aber also um auf dein Beispiel einzugehen mit dem Prof, der dann halt so laid back ist. Also ich glaube, du musst dir das erstmal leisten können, dann so laid back zu sein. Also wenn wir uns jetzt mal, also wir haben vorhin gestartet mit, wie wir als Studierender, wie wir dann die Faculty sehen. Und wenn wir jetzt als PhD-Student oder Studentin eben schauen, so Full Profs, das ist ja auch nicht einfach eine Ebene. Bei Full Profs gibt's ja dann auch nochmal Hierarchien.
Oh ja,
und die
ja.
Die geht dir dann, wie viel habe ich publiziert? Bin ich die Koryphäe? Ja oder nein? Und das sind auch alles so implizite Hierarchien. Und wenn ich da über dir stehe eigentlich und beide das wissen, dann kann ich immer noch selber entscheiden. Also dann entscheide ich wieder, wie ich diesen Hierarchievorteil ausleben möchte. Ob ich den jetzt raushängen lasse oder nicht. Also das, was Didi auch gesagt hat, dass der amerikanische Prof dann halt entschieden hat, so nee, ich will lieber Equality, aber die Entscheidung lag beim Prof und nicht bei Didi.
Das war ein sehr schöner Punkt.
Da würde ich das ist doch das ist doch was so ein bisschen. Da hast du uns ja auch so ein bisschen ein Bild davon geschickt von dem Buch Sofa. Habt ihr um das ein bisschen näher zu besprechen mit diesem Hierarchien auf der oberen Ebene, so wer hat mehr publiziert, wer hat wo publiziert. Habt ihr das tatsächlich irgendwo mal mitbekommen, dass das wirklich dieses ausgedrückt worden ist, so ein Hierarchiegefüge basierend auf Publikation? Habt ihr das irgendwie schon ausgesprochen oder gesehen, irgendwie das so ein bisschen gefühlt, okay, oh, da kommt wer, der hat besser publiziert wie ich und auf einmal ist euer oder ein anderer Full Prof so ein bisschen unterwürfiger? Weil ich habe das, glaube ich, noch nie, ich kenne es halt, man spaßt darüber, man redet darüber, aber ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen, dass da unter den Full Profs dann wirklich so ein, entweder hinterrücks oder ins Gesicht so eine Hierarchie basierend auf Publikationen ist.
Also ich habe schon das Gefühl, dass man das sehr stark wahrnimmt, dass auch der Wert von also in kleineren Gruppen jetzt vielleicht, aber der Wert von anderen Profs wird schon massiv daran gemessen, was die für einen Forschungsoutput haben.
Ich habe es einmal gesehen bei einer Konferenz, das war echt lieb. Da war ein Professor, der echt sehr etabliert ist und so ein kleiner Mann halt und der ist da umgegangen am Flur und um ihn herum war so eine kleine Entenfamilie, die so mitgestrollt ist und das war so lieb, die sind da so umgewuselt und haben gedacht, ah ja, schon.
Ich weiß, wer das ist,
ja. Da ist er.
Also, bei Sascha, uns? Wir waren noch zusammen auf einer Konferenz, wo dann sagen. Ein Professor der Koryphäe von dem Feld, wo wir forschen, eine komplette Universität gewidmet hat.
Ja, du hast recht. Ich muss es revidieren. Wir sind eigentlich wirklich zufällig in so einer ich suche ein anderes Wort für Sekte, aber wir sind in so cool. einer Community. Wir haben auch einen Community Daddy. Und das stimmt, da sieht man das schon, das echt so. Da gibt's wirklich dann noch unter den Full Profs wirklich Hierarchien, noch basierend darauf, wie gut du in dieser Community etabliert bist. Blödsinn, stimmt, habe ich explizit mitbekommen. Ja.
Und also das kenne ich jetzt eher so von Stories, aber dass besonders auf Konferenzen dann Leute, die da Spaß dran haben, sich da natürlich auch feiern lassen und dann um sich herum immer so eine Entourage haben, so wie die das gerade auch beschrieben hat. Und dass da dann natürlich ihr Community-Daddy und Mami-Dasein auch komplett ausleben können. Also,
aber glaubst du nicht, dass da extrem großer selbstverstärkender Effekt drin ist? Weil das ist natürlich eben diese Wissenschaftskarriere, dieser Zug, den, wenn du den verlässt, dann bist du halt wirklich bei Null. Und das versteht auch keiner wirklich den Bezug. Also wenn man mit normalen Leuten redet und denen sagt, ah, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt Assistant Prof Steuer bekommen, die und die Uni, und du denkst, Alter, ich bin der Größte. Und das checkt halt keiner jetzt, der sich damit nicht auskennt. Dass das ja auch alles verloren ist dann. Also dieses... Ja. Quasi ist immer selbstverstärkender, weil nur die Gruppe kann es wirklich wertschätzen. Und deswegen möchtest du da weiterkommen in der Hierarchie, weil die komplett ihren Wert verliert. Wohingegen, wenn ich sage, okay, war Manager in dem Unternehmen, in der Stufe, denkt sich jeder so, der kann nicht so schlecht sein. Also, wie viel hast du verdient?
Stimmt.
Ja, passt. Okay, ist gut.
Na, es ist echt arg. Ich finde vor allem eben im Management-Bereich, wo wir sind, im Wirtschaftsbereich, das haben wir auch schon mal angesprochen, wie einfach, zumindest wie ich noch an der Universität war und in meinem Kreis von Freunden und Studienkollegen, da hat man echt gesagt, so, ja, was der Professor, wenn der wirklich was könnte oder wissen würde, dann wäre er in der Privatwirtschaft. Das ist einfach ein gescheiterter Praktiker, der sonst halt, keine Ahnung, der ist nicht gescheit dafür und nicht ambitioniert genug dafür, um irgendwas in der Privatwirtschaft zu werden. Und jetzt einfach, also, holy shit, Alter, wie viel man da einfach schaffen muss, um in diese Position zu kommen, einfach wie gestört kompetitiv das ist und wie fast eigentlich unmöglich es ist, Full Professor zu werden, was du einfach für ein krankes Arbeitstier und Intelligenz einfach an den Tag oder Manipulation, irgendwas musst du halt haben, was off the charts ist. Auch wenn du jetzt Full Professor an der Uni Leeds bist, ist es trotzdem, was man denken wird, so als nicht in einer wissenschaftlichen Karriere, denkt sich so, ja, Full Professor an der Uni, schlag mich tot, ja, wer kann denn das nicht? Alter, wenn man wüsste einfach, wie schwer sowas ist, einfach selbst dort einfach Assistant Professor zu werden. Aber wie du gesagt hast, außerhalb von diesem Ding, das ist so, Assistant Professor, also nicht einmal Assistant Professor, bist du Assistent von einem Professor, oder was? Für das hast du jetzt irgendwie ein PhD gemacht, bist du Assistent, also, ja.
Bist du immer noch an der Uni?
Ja, genau. Ich glaube, ich habe ein ganz schönes Beispiel, wo es mir so klar geworden ist, dass es halt ziemlich schwer ist, zwischen den beiden Welten zu wechseln, oder wenn man zwischen den beiden Welten wechselt, verliert man immer ein bisschen was. Mhm. Ich schreibe gerade meinen Lebenslauf um, meinen Praxis-Lebenslauf in einen akademischen Lebenslauf, und so ungefähr alles, was ich in der Praxis gemacht habe, wo alle gesagt haben, so, wow, voll viel gemacht und so, ist halt so non-academic positions, irrelevant. Ja. Und plötzlich musst du ganz andere Dinge reinschreiben, Conference Proceedings oder also jetzt für mich, wer noch nicht gepublished hat, oder was ich unterrichte und so, und das sieht dann schon eher traurig aus.
Aber das ist genau das, was ich eben vielleicht schlecht rübergebracht habe mit diesem Wechsel in diese neue Hierarchieebene, wo die ganzen alten Meriten und die ganzen, auch dieses alte Selbstverständnis einfach keinen Wert mehr hat. Also das kann einem dann in den Wechsel in die andere Richtung auch wieder wirklich erschweren, oder? Wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich steige aus dem Hierarchie-Death-Train aus und die nächste Haltestelle nehme ich, und dann muss man wieder sein Academic CV umschreiben auf einen Professor oder auf einen Praktiker.
Außer dann schmeißt jemand
man da wieder alles raus. Das ist ja auch
irgendwie außer gut. Jemand in der Wirtschaft hat auch ein PhD gemacht und kennt so ein bisschen die Welt. Aber dann gibt's immer noch die Gefahr, dass die Person auch ganz genau weiß, dass es sehr große Unterschiede gibt innerhalb des PhDs. Und dass man, also klar, es ist irgendwie schon ein, das ist so wie Leistungssport, ne? Wer Leistungssport gemacht hat, hat dann auch irgendwie Bonuspunkte bekommen, weil man weiß, die Person hat Durchhaltevermögen, und PhDs generell, glaube ich, haben auch Durchhaltevermögen. Aber ob die jetzt intelligent sind oder geeignet für den Job, keine Ahnung, darüber sagt das ja gar nichts aus.
Ja, wunderbar. Also, ich würde vorschlagen, wir fahren weiter im Death Train der Hierarchie.
Aber wir sind schon bei 40 Minuten übrigens.
Ja, dann sehr gut. Dann sind wir noch.
Ja, Boris will auch einkaufen gehen noch.
Ich muss noch einkaufen. Ich werde 30, bin 30 geworden, das heißt, mein Leben läuft jetzt etwas geplanter ab. Ich möchte abends was essen.
Jetzt nur mehr die Main Storyline verfolgen, keine Sidequests mehr.
Genau, die Sidequests alle raus und Main Quest rein. Okay, jetzt apropos Main Quest, jetzt kommt das ganze Abmoderations Ding. Also, bevor das aber losgeht, gibt's. Jetzt bräuchte ich mal kurzes Handzeichen, ob wir in die Werbung gehen oder nicht. Wir gehen in die Werbung. Wunderbar. Das ist top.
Das ist das Top-Segment.
Gerne wieder. Ich würde sagen, wenn ich eine Hierarchie in unserem Podcast aufstellen würde, wäre die Werbung mein Senior Prof.
Ja, das verstehe ich jetzt nicht, wie das hierarchisch eingeordnet wird, aber die muss auf jeden Fall im Podcast-Train vorkommen, eine Ausnahme, und damit bleibt es auch hoffentlich. Und da wir über das Thema Hierarchien reden, haben wir gedacht, haben auch den perfekten Sponsor. gefunden, und zwar Clubhouse.
Und nee, du machst mich auch jedes Mal komplett wütend.
Aber die Reaktion habe ich gehofft. Wer von euch ist denn schon auf Clubhouse?
Nee, wer mich einlädt, dem kündige ich die Freundschaft.
Das ist übersetzt Fall. Bedeutet das, Boris hat noch keinen Clubhouse-Link bekommen. Aber für die, die es nicht kennen, Clubhouse ist praktisch Snapchat für Mitte 50-jährige weiße Männer, die ja ein bisschen zu oft auf Twitter verarscht worden sind und jetzt haben sie entschieden, dass sie einen Safe Space brauchen. Und dort können sie mit anderen Mitte 50-jährigen Kumpels und einer Handvoll Fanboys sich gegenseitig schön Selbstliebe praktizieren. Also eigentlich quasi unser Podcast.
Eigentlich für unser Podcast.
Ja, also. Genau. Nur nicht ganz so exklusiv. Und deswegen, ladet euch alle Clubhouse runter und verwendet den Invite-Code DeskReject und schaut einfach mal, ob was passiert. Genau.
Ja, Daten werden transferiert an irgendwelche Server.
Genau. Aber Soffel, jetzt bist du schon bei Clubhouse? Dir würde ich zutrauen, dass du schon morgen eine Session gestartet hast.
Ich habe überlegt, ich habe eine Einladung von einer Woche bekommen, aber dann habe ich die ganzen Datenskandale gesehen und habe mich dagegen entschieden. Was eigentlich egal ist, weil Freunde von mir schon drin sind und dadurch werden meine Daten auch schon gezogen.
Ich habe noch keinen Invite-Link bekommen. Ich bin nicht cool, nicht weiß genug, nicht alt genug, keine Ahnung.
Ich bin ja, weil ich weiß und Mitte 50 bin.
Du weiß genug bist.
Bin ich weiß genug, okay, irgendwas, irgendwelche Kriterien erfülle ich irgendwie noch nicht, um einen Invite-Link zu
bekommen. Du kannst meinen Invite-Link haben, wenn du willst.
Ja, bitte. Aber genau, wie immer sind natürlich, bitte Clubhouse, verklagt uns nicht, wir meinen es doch nicht so ernst. Und das war die Werbung.
Wunderbar.
Ich habe gesehen, das würde ich gerne noch hinterher schießen. Mhm. Es gibt jetzt wieder ICQ als Alternative zu WhatsApp.
Ja, wir machen einen Clubhouse-Channel auf ICQ auf, da freue ich mich drauf. Und dann spielen wir schön Pool und Hangman. bevor wir das machen, das haben wir. Jetzt bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören.
Wir Schätzfrage. Freuen uns sehr.
Bitte? Schätzfrage. Ah ja, scheiße, ich bin echt ein Kackmoderator. Also, das durchschnittliche Alter, einer hat 32 gesagt, einer hat 34 gesagt, einer hat 35 gesagt, ihr wisst ja noch genau, wer war.
Ja.
Und es war tatsächlich 33, was mich
massiv
beruhigt hat. Du hast, glaube ich, 32 gesagt, ne?
Ja.
Du hast 32 gesagt, so voll.
Ich habe 34 gesagt, also wir teilen
uns. Ihr gewinnt beide.
Na gut.
Das hat mich sehr beruhigt, weil ich noch Zeit habe. Zeit habe ich auch noch für das Erreichen des Full Professorships, weil da ist das Average Age bei 55.
Wow. Nice! Woohoo.
Was auch sehr gut war. Also da habt ihr mich heute beruhigt, nachdem ihr euch beim letzten Mal mit den neuen Papern so massiv blamiert habt. In diesem Sinne bedanken wir uns, jetzt kommt die Outro-Musik, fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Ihr könnt uns abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify, Overcast und wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen, besonders positive, die sind besonders gern gesehen. Unsere Intro, Automusik und diese sehr angenehme Werbemusik, die mittlerweile mein Klingelton ist, ist Blue Dot Sessions, von Blue Dot Sessions. Produziert wird der ganze Spaß von Alexander Staub. Das Logo ist von Stefan Kardosch. Und wir bedanken uns beim WU-Team. Aus Gewohnheit, weil heute, glaube ich, haben sie gar nichts mehr gesteuert.
Nein, diesmal nicht.
Unsere Büros?
Ja, und dafür arbeite ich.
So viel zu das allgemeine Personal bekommt nicht genug Wertschätzung. Schön zum Schluss noch.
Na, heute nicht. Sobald wir wieder, ja gut, da können die ja auch nichts für. Aber ja, unten steht ein wunderbares Tonstudio, in das wir nicht reinkommen.
Wie findet ihr eigentlich meinen neuen Bildausschnitt? Ich habe mein Büro extra aufgeräumt, damit ihr den schönsten Bildausschnitt meines Büros bekommt.
Der Bildausschnitt ist extrem Podcast geeignet. Wir bedanken uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.